und faszinierend, wie Jesus reagiert. Gelassen und souverän, offen und ernsthaft, aber gleichzeitig einfühlsam und liebevoll. In einem Wechselspiel von Geradlinigkeit und Sanftmut, ehrlichen Worten, kritischen Fragen und atemberaubenden Versprechen fordern sie sich gegenseitig heraus. Er soll sich beweisen und sie, kann sie ihm vertrauen? Darum geht es hier meiner Meinung nach, um die Frage, ob diese Frau diesem Mann glauben und ihm ihr Vertrauen schenken möchte. Und übertragen stellt sich uns heute Abend die Frage, ob wir Jesus glauben und ihm unser Vertrauen schenken wollen. Lasst uns dafür zusammen Jesus anschauen, sehen, wie er dieser Frau begegnet ist. Ich werde jetzt die Geschichte noch einmal durchgehen und mich dabei auf die Beziehung der beiden und die Versprechen von Jesus konzentrieren. Wer war Jesus für diese Frau? Was hatte es für eine Bedeutung, dass sie genau an diesem Tag in der Mittagshitze beim Wasserholen auf ihn trifft? Schauen wir uns ihre Geschichte an. Eine Frau, die vom Leben gezeichnet wurde. Wahrscheinlich hat sie eines im Laufe ihres Lebens gelernt. Erst einmal auf Distanz bleiben, abwarten und einfach ihren Weg weitergehen. Durchhalten, wenn die Partner wechseln, wenn sie verlassen wird oder selber wegrennt. Neuanfang. 5 Männer hat sie schon an ihr Herz und an ihren Körper gelassen. 5-mal war sie schon verheiratet, vielleicht auch verliebt. 5-mal gehofft, dass dieser Mann da sein wird, auch wenn es schwierig wird. Dass er zu ihr stehen wird, dass sie zusammen Kinder zeugen und alt werden. 5-mal Versprechen gegeben, Versprechen geglaubt. Jedes Mal kam der Zerbruch, unwiderruflich. Und so schwindet die Hoffnung. Mit dem 6. Mann halten sich beide einen gewissen Sicherheitsabstand ein. Keine Hochzeit, zusammen wohnen, verpflegen und verpflegt werden. Sie hat eine Existenzsicherung, aber nur sporadisch. Er hat eine Frau, aber nicht offiziell. Eine Zwischenlösung, die jeden weiteren Ausgang im Wagen lässt. Gesellschaftlich kann sie sich als eine unverheiratete Frau in der damaligen Zeit auf keinen besonderen Status berufen. Vielmehr scheint sie andere zu meiden. Sonst hätte sie vielleicht mit den Frauen aus der Nachbarschaft in der kühlen Frühe den Gang zum Brunnen genießen können. Neuigkeiten ausgetauscht, geredet, diskutiert, herumgealbert. So geht sie alleine in der sengenden Mittagshitze zum Brunnen, versucht nicht mehr, ihre Einsamkeit zu verstecken. Zerbruch von Beziehungen zu Männern und zu Frauen. Das ist ihre Geschichte. Jetzt sitzt dort ein Mann, wieder einer. Diesmal ein Jude, vielleicht ein Prophet, aber der Christus? Es prallen 2 Welten aufeinander. Jesus, der jüdischer Abstammung ist, aus einem geheiligten Volk stammt und behauptet, der Messias, der alleinige Retter der Welt zu sein. Und die Frau, die als Samariterin bei den Juden als unrein gilt, Gott anbetet, einiges über ihn weiß, aber in ihrem Lebensalltag scheinbar eher von ihm vergessen worden ist. Der jüdische Mann und die samaritische Frau, eine etwas skurrile Kombination. Die einst gemeinsam zu dem Volk Israel gehörenden Juden und Samariter sonderten sich voneinander ab, weil die Samariter im Laufe der Geschichte andere Götter neben dem einen Gott Israels angenommen hatten. Während sich die Samariter noch zum Volk Israel zählten, wurden sie von den Juden als Unreine verabscheut und gemieden, da sie Angst hatten, sich an ihnen zu verunreinigen. Doch Jesus machte sich anscheinend nicht viel aus den Streitigkeiten. Er sitzt einfach an diesem Brunnen, sieht, wie die Frau sich nähert und spricht sie an. Gib mir zu trinken. Irritiert und unsicher oder ehrlich erstaunt, sie hält ihn erstmal kritisch auf Abstand. Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Ein jüdischer Mann spricht sie an, bricht damit sämtliche gesellschaftlichen Anstandsregeln und religiösen Reinheitsvorschriften. Eigentlich müsste er sich über sie stellen, sie ignorieren oder sich angeekelt von ihr abwenden. Doch was macht Jesus? Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Er ist die Ruhe selbst. geht auf ihre Warnung nicht ein, stellt vielmehr gleich zu Anfang die Verhältnisse klar. Verdeutlicht, wer hier Macht über wen hat. Jesus behauptet, ich bin es, der dich versorgen kann. Du kannst es nicht, weder deinen noch meinen Durst löschen. Da kannst du noch so viel Wasser aus dem Brunnen herausholen. Ein Kampf um Zuständigkeiten? Sie fordert ihn weiter heraus. Wer bist du denn? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Sie hinterfragt seine Autorität, stellt ihn als anmaßend dar. Ein Mann, der behauptet, wichtiger und mächtiger zu sein als der Vorfahr Jakob. Derjenige, aus dem Gott sein eigenes, heiliges Volk Israel entstehen ließ. Das eine Volk, aus dem der Retter für alle Nationen entstammen sollte. Doch Jesus behält weiter seinen Kurs bei. Anstatt sich zu verteidigen, lenkt er gelassen ein, fängt an, sich zu ihr zu offenbaren und setzt dabei in aller Souveränität noch einen obendrauf. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Er verspricht lebendiges Wasser. Das kann die Frau schon kaum glauben. Dann verspricht er ihr einfach noch mehr. Eine sprudelnde Quelle durststillenden Wassers in der Frau selber, sodass sie in Ewigkeit keinen Durst mehr haben muss. Eine Quelle, die den Rest des Landes umher mit Wasser bewässert, sodass es grünt und Frucht bringt, durch die nicht nur sie, sondern auch ihr Umfeld neue, hoffnungsvolle Lebendigkeit erfährt. Nicht weniger als das verspricht er dieser Frau. Herausfordernd, beinahe dreist. Oder eben doch wahr. Was meint Jesus der Frau geben zu können, dass ihr weder die anderen 6 Männer vor ihm noch die alten Propheten und offensichtlichen Väter des Glaubens geben konnten? Fußball. Ich spiele leidenschaftlich gerne Fußball. Das Laufen mit kleinen Kombinationen, die gegnerische Mannschaft ausspielen und dann die Torschüsse. Alle Fußballspieler unter uns wissen wohl, wie durstig man nach so einem 90-minütigen Spiel sein kann. Ich bin dann meistens kaum noch fähig zu sprechen, geschweige denn klar zu denken. Alles ist in mir, ist auf dieses eine Bedürfnis fixiert, Wasser. Ansonsten drohe ich zusammenzuklappen. Wie befriedigend dann dieses Wasser ist. Langsam fängt mein Kopf wieder an, klare Gedanken zu fassen. Meine Stimme kehrt zurück. Mein ganzer Körper erlebt neue Erfrischung. Wenn wir in aller Ehrlichkeit innehalten und hören, wie es da in uns aussieht, können wir erkennen, auch unsere Seele dürstet, sehnt sich nach dem Lebensnotwendigen, dem Lebenserhaltenden, nach Sinn, gewollt sein, ankommen und bleiben. Beieinander sein. Nach Freiheit, aber auch nach Gerechtigkeit. Und die Wahrheit, die Jesus hier deutlich macht, lautet, du kannst weiterhin versuchen, diese Sehnsucht zu stillen, aber es wird dir nicht gelingen. Du kannst weiterhin existieren, atmen, arbeiten, um dein Recht kämpfen, deine Partner wechseln, Heimat schaffen und zerstören oder in die Einsamkeit fliehen. Dennoch, deine Sehnsucht wird bleiben. Du wirst immer weiter suchen, weil deine Suche nur dort enden kann. Bei Gott. Dem, der uns zum Leben erschaffen hat. Derjenige, aus dem wir Menschen entstanden sind und zu dem wir einmal gehen werden. Ein Leben in echter Lebendigkeit als Gabe Gottes, sein Geschenk. Das ist es, was Jesus ihr und uns verspricht. Nicht, weil wir uns es erarbeitet oder verdient haben, sondern weil er, Gott, das so möchte. Er, Jesus, hat allein die Macht, dir ein Leben zu schenken, über dem schlicht und einfach geschrieben steht, angekommen und befreit. Ein schönes Märchen oder die Wahrheit? Was macht dieses Versprechen mit dir? Wenn er dies alles schenken kann, wonach sehnst du dich dann am meisten? Was ist es, das er in dir heilen, vergeben und erfrischen soll. Wie reagiert die Samariterin? Da steht ihr ein Mann gegenüber, ein einfacher jüdischer Mann mit einem schlichten, üblichen Namen, amtlich registriert. Eine Frau, die wirklich innerlich und äußerlich einsam ist, deren Lebensumstände einfach nur demütigend sind. In ihren Augen ist Jesus entweder unheimlich unverschämt und wirklich verletzend, einer, der seinen Spaß mit ihr treibt, oder er sagt die Wahrheit. Also fordert sie alles von ihm. Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. In ihrem Ton schwingt die Herausforderung mit. Gut, bitte, dann gib mir dieses Wasser. Du siehst ja, dass ich am Ende bin. Ich brauche es, dann gib es mir. Dieses Geschenk Gottes, die Quelle von Wasser, sodass ich ankomme und befreit leben kann. Themenwechsel. Geh hin, ruf deinen Mann und komm hierher. Ich habe keinen Mann. Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Jetzt, wo es drauf ankommt, lenkt er ab. Was passiert? Nichts mehr von Lebendigkeit und Ewigkeit. Keine einfache Heilung und Lebensverbesserung. Keine märchenhaften Versprechen mehr. Nein. Jesus sieht sie erstmal ganz genau an. Sie ist immer noch unsicher. Sie vertraut ihm nicht. Sie weiß ihn nicht richtig einzuschätzen. Also offenbart sich Jesus ihr, zeigt ihr, was ihm wirklich am Herzen liegt. Zeigt ihr, dass er Bescheid weiß, dass er sie ganz genau kennt und sieht. Ihre Suche nach Heimat, nach Freiheit, nach Gerechtigkeit, sie selber sein zu dürfen, geachtet und respektiert zu werden. Ihre Sehnsucht nach Ankommen und Bleiben. Er nimmt all das wahr, blickt hinter ihre Fassade. Ihm geht es um das Herz der Frau, das gelitten hat. Und Jesus ist absolut ehrlich und sensibel. Er gibt der Frau die Möglichkeit, genau darüber zu reden. Entweder sie gibt es zu oder sie lässt es bleiben. Sie hätte auch sagen können, okay, warte kurz, ich gehe ihn holen. Und dann hätte sie einfach in der Stadt bleiben können. Mit nur einem Satz hat Jesus sie als eine zutiefst verletzte und gedemütigte Frau offenbart. Aber in so einer deutlichen Ehrlichkeit und Milde, dass sie sagen kann, ich gebe zu, ich habe keinen Mann. Anstatt sie zu verurteilen oder ihr Anweisungen für ihr Verhalten zu geben, ehrt Jesus diese Frau. Hierin hast du wahr geredet. Und sie erkennt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Der erste Schritt ist getan. Ein erstes Zugeständnis. Ihre Achtung für ihn und ihr Vertrauen auf ihn wachsen. Und so hat sie den Mut, weit zu reden. Nicht zu fliehen nach dieser sensiblen Offenlegung ihrer ruhmlosen Privatsphäre, sondern das Gespräch mit ihm fortzusetzen, in ihren Grenzen, so wie sie sich wohlfühlt. Und so legt sie ihre Grenzen fest, wechselt das Thema und kommt wieder auf die religiösen Unterschiede zwischen Juden und Samaritern zu sprechen. Vielleicht, weil sie sich in dieser Thematik einigermaßen sicher fühlt. Vielleicht, weil sie seine Lehren als Prophet Gottes wirklich verstehen möchte. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Frau, glaube mir. Es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Jesus lässt sie das Gespräch bestimmen, redet mit ihr über diese religiösen Unterschiede und zeigt ihr dabei den Willen und das Herz des Vaters, des einen Gottes, der dich und mich sehr bewusst geschaffen hat. Den Gott, der sich nicht an Rituale oder Orte binden lässt, der in einer völligen Souveränität existiert, unabhängig davon, ob wir an ihn glauben oder nicht, der in Beziehung zu uns steht als Gott, der sich aber dennoch danach sehnt, dass du und ich uns fröhlich seine Kinder nennen. Den Gott, der von uns Menschen gekannt werden will und Heilung ermöglichen möchte. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Und Jesus erzählt ihr von diesem Gott, der nach Menschen sucht, die ihn wahrhaftig anbeten. Nicht als ein in himmlischen Sphären schwebendes göttliches Wesen, das alle Regeln aufhebt und Zusammenhalt schafft nach dem Motto, wir haben uns alle so lieb, sondern Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ein Gott also, der die Wahrheit sieht. Die Wahrheit der Frau, meine und deine Wahrheit. Unsere Sehnsucht, unsere Suche, unsere Fehler, Stärken und Schwächen. Ein Gott, der Gut und Böse kennt, sie ganz deutlich benennt, der die Wahrheit absolut hochachtet und ernst nimmt, der uns aber nicht wegen unserer Selbstbezogenheit, unserem Stolz, den Lügen oder der Gier verurteilt, sondern der uns das alles immer wieder vergibt und uns in all unserer Schwachheit und Falschheit ehrt, indem er uns auffordert, Teil von sich selber zu werden. Seine Kinder, vereint mit sich selber in diesem Geist. Er, der die Wahrheit offenlegt, sie vergibt und dann einfach fröhlich mit uns weitergehen möchte. Wie die Frau reagiert? Sie blockt ab, will den Ball flach halten, erstmal abwarten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Der flache Ball als Vorlage für Jesu Torschuss. Ich bin's, der mit dir redet. Ganz schön viel an einem Tag. Erst war das nur ein jüdischer Mann, dem sie als eine samaritische Frau herausfordernd gegenübergetreten ist. Indem sie dann einen Propheten zu erkennen meint und der jetzt behauptet, der Christus zu sein? Ziemlich unangenehm für die Frau, wenn das stimmen sollte. Und gleichzeitig völlig krass, wenn dieser Mann die Wahrheit sagt und er tatsächlich derjenige ist, der Retter der Welt. Wenn er nun endlich da ist, der, auf den seit Jahrtausenden so viele Menschen gewartet und gehofft haben, derjenige, über den so atemberaubende und mächtige Prophezeiungen ausgesprochen wurden. Wenn das damals Realität geworden ist und seitdem eine neue Zeit für unsere gesamte Menschheitsgeschichte angebrochen ist. Ob sie ihm das geglaubt hat? Johannes, der Autor, ein Jünger und Freund von Jesus, macht darüber nur Andeutungen. Schreibt, dass sie in die Stadt geht und andere Menschen mit den Worten herbeiholt. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Später heißt es in den Versen 39 bis 42. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Jesus begegnete der samaritischen Frau völlig klar, selbstbewusst und ehrlich. Er wusste alles über ihr Leben, ihre Charakterzüge, Verhaltensweisen und Fluchtwege. War in diesem Wissen aber sehr sanft, einladend, ohne Druck und brachte ihr damit die Freiheit, in ihrer Weise selbstständig und kritisch reflektierend auf ihn zu reagieren. Er zeigte ihr das Herz des Vaters, des einen Gottes, der sie, dich und mich geschaffen hat. Und er bot sich ihr an, ließ ihr die Wahl, sich auf seine Hilfe einzulassen. Die Samariterin ist hingegangen, konnte wieder unter Menschen sein und wurde als Zeugin geehrt und ernst genommen. Viele andere aus der Stadt kamen durch ihr Zeugnis zum Glauben an Jesus und genossen die Gemeinschaft mit ihm. Sie hat während dieser kurzen Begegnung in Jesus selber die Antwort auf ihre Suche gefunden. Dennoch, das ist die ganz persönliche Geschichte der Frau mit Jesus. Was aus ihr geworden ist, ist für dich und mich nicht weiter wichtig. Was jetzt zählt, ist die Frage, wer ist Jesus für dich? Glauben wir diesem Mann, dass er echt von Gott zu uns gesandt wurde? Dass er uns wirklich Gerechtigkeit, Lebendigkeit und Frieden bringen kann? Mit Gott und miteinander. Dass wir bei ihm ankommen können, Heimat und Zukunft finden. Und zwar jetzt schon, sichtbar in unserem Alltag. Ich habe mich vor einigen Jahren dazu entschlossen, zu wagen, ihm genau das zu glauben, weil ich völlig verzweifelt war und Hilfe brauchte. Also habe ich Jesus in Gebeten angefleht, mich zu retten. Und das tue ich heute noch. Immer wieder berufe ich mich auf diese Versprechen von Jesus, bitte ihn um Mut, bei meiner Freundin um Entschuldigung zu bitten, weil ich sie abgewiesen habe, als es ihr echt dreckig ging. Bitte ihn, mich von ungesunden emotionalen Abhängigkeiten zu befreien, damit ich die Frau sein kann, die ich sein will. Dass er für mein Recht kämpft, wenn andere mich verurteilen. Dass er mir Heimat ist, wenn ich einsam bin. Einer, der mich wirklich kennt. In dem Wissen, dass er all den Dreck sieht, den ich täglich veranstalte. Und dass dieser Dreck wirklich abartig ist, weil er Beziehungen zerstört. So bitte ich ihn um Vergebung. Und er vergibt und hilft. Auch dir. Weil Gott wirklich gut ist. Und wirklich Gutes über dich denkt. Und wirklich Gutes für dich vorgesehen hat. Deswegen habe den Mut, ehrlich zu sein, ihn um Verzeihung zu bitten, weiterzumachen, dir selber zu vergeben und andere um Vergebung zu bitten, weil Gott dein Vater sein möchte, sich einfach mit dir am Leben erfreuen möchte. Deswegen kannst du ankommen, Frieden haben, mit dir selber und mit ihm. Dieser Glaube kann uns wie eine Quelle lebendigen Wassers sein, die uns und andere um uns her erfrischt, sodass wir uns in unserem Alltag irgendwie lebendig fühlen, gewollt und gewiss sind, dass wir in Gott höchstpersönlich zu Hause sind, heimgekommen, jetzt schon und dauerhaft. Okay, wirklich jederzeit. Bei mir wird dieses Wissen um das Angebot Jesu und der Glaube an diesen wahrheitsliebenden, liebevollen Gott im Alltagsstress ab und zu überlagert oder verwirrt. Aber bis jetzt bin ich immer wieder dahin gekommen, zu glauben, zu vertrauen, aber auch wirklich innerlich zu spüren und in dieser Gewissheit zu ruhen, dass ich heimgekommen bin und ich einfach ich selber sein kann. Vor Gott, mit Gott, und bei den Menschen. Weil er mir vergeben hat und mit mir einfach immer weitergehen möchte. Das wünsche ich dir auch.